Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr. Kann man das noch sagen? Ende Januar? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, es ist die erste Folge in diesem Jahr. Herzlich willkommen im Jahre 2022. Herzlich willkommen Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Eddie und Timo. Hallo Jungs!
Hallo. Servus. Matthias!
Schön, dass ist es schön. Frohes neues Jahr an unsere Community.
Ja, kann man sagen, oder?
Ich glaube, man kann frohes neues Jahr. Irgendwie habe ich mal sowas gelesen, dass man das bis zum 28. Januar oder so, glaube ich, sagen darf, kann.
Echt?
Glaube ich. Nee. Doch,
ich kenne irgendwie bis zum 16. oder so. Bis zum 28.
Ja, oh. Habe ich gelesen. Vielleicht habe ich mich auch verlesen, aber für den geneigten Zuhörer da draußen, in unserem Fall ist das ja wohl egal, weil der eine sitzt in Berlin, der andere sitzt in Bremen und der Timo sitzt. Jawohl, überhaupt, Timo, erzähl's mal selber. Wegen schlechtem Internet auf dem Dach oder so.
Ja, nee, tatsächlich nicht mehr auf dem Dach, aber tatsächlich habe ich ein Internetproblem, das ist richtig. Ich sitze in der Sonne tatsächlich und bin geflüchtet aus diesem miesen Wetter in Europa. Das ist wahr und das ist richtig. Aber nochmal zum Thema frohes neues Jahr. Ich sage doch, zu den Menschen, die ich einfach über die Zeitraum des Jahreswechsels nicht gesehen habe, glaube ich, kann man jedes Mal, wenn man ihn dann zum ersten Mal im neuen Jahr sieht, gerne nochmal frohes neues Jahr sagen. Ich glaube, da macht man nichts falsch mit. Aber,
ja, stimmt. Vor allen Dingen, ist so ein Freundlichkeitsding irgendwie, finde ich auch.
Ja, genau.
Und wir hören uns ja auch jetzt zum ersten Mal irgendwie in diesem Jahr so richtig. Ich habe euch vermisst übrigens, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich habe es vermisst, über Motorsport zu sprechen. Ich habe immer wieder versucht, mit meiner Frau über Motorsport zu sprechen, aber das war dann relativ schnell ein Monolog.
Ja. Wieso? Du hast doch ein legendäres Bobbycar-Rennen im Frühstücksfernsehen gehabt. Also Sat.1 Frühstücksfernsehen, Bobbycar-Rennen, Matthias Killing. Also hast du Motorsport gehabt.
Das war richtig. Und vor allem das Allerschönste war ja, dass du es dann auch noch kommentiert hast. Also das haben wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gesehen. Manche vielleicht schon, aber es gab tatsächlich zu 50 Jahre Bobbycar haben wir spontan ein kleines Bobbycar-Rennen veranstaltet, was Eddie Mielke kommentiert hat. Das war also für mich kurz vor Fernsehgeschichte.
Ja, ich weiß immer nicht so genau, ob das ein Warnsignal ist, wenn man jetzt schon Bobbycar-Rennen kommentieren muss.
Ja, okay, und dann irgendwann noch den Autoscooter. Ach du Freunde, die nächste Fahrt geht rückwärts, wärts. Nicht so viel Bumsen hier, sonst platzen die Gummis. Und so weiter.
Ja. Oh, herrlich, schön ist bei euch wieder zu hören. Die gleiche Scheiße wie immer, finde ich das gut.
Ja. Aber Timo, sprichst du denn über den Kontinent, auf dem du weilst, wenn du sagst, dass du Europa verlassen hast? Du bist irgendwo auf der Welt, oder wo bist du?
Ja, ich bin, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach auch gerne ein bisschen Ruhe oder wir als Familie ein bisschen Ruhe haben wollten. Wir sind in Florida jetzt schon einige Zeit und genießen den Winter hier. Und der Winter ist hier ja ein bisschen wärmer als bei uns zu Hause. Ich bin jetzt dann auch diese Woche schon wieder auf dem Weg Richtung Schweden, denn da ist natürlich meine Wintersaison schon lange angefangen und jetzt werde ich auch für ein paar Wochen in Schweden sein, ab dem kommenden Wochenende, und da unsere Kunden und Gäste von Lakeside Performance hoffentlich glücklich machen.
Das sind ja krasse Temperatursprünge.
Ja, das ist in der Tat so. Wobei, ich muss sagen, komischerweise, man sagt ja auch, so einen Winter gab es hier in Florida auch nicht oft. Wir haben letzte Woche noch irgendwie an die 30 Grad gehabt und wir hatten heute Nacht tatsächlich 6 Grad. Also es war wirklich ultra kalt. Jetzt ist startblauer Himmel, Sonnenschein, 18 Grad, was jetzt nicht unbedingt warm ist. Also es ist eher saukalt gefühlt für die Verhältnisse hier. Aber die Vorhersage für die nächsten Tage sagt wieder 27, 28 Grad an. Also von daher wird es wieder ein bisschen normaler. Aber Schweden am Wochenende, da reden wir dann wieder über minus 17 oder minus 20. Also von daher, hast du recht, Eddie, es wird auf jeden Fall Temperatur.
Das ist aber geil. Wenn du mal überlegst, dass der eigene Körper, unser Körper hat 37 Grad. Du kommst aus 30, du fliegst möglicherweise bei 30 Grad los und kommst bei minus 20 an. Das heißt, das anderthalbfache deiner Körpertemperatur machst du einfach mal in einem Flug von 12 Stunden. Weißt du?
50 Grad Unterschied ist schon pervers, hast du recht. Habe ich schon gar nicht geil. Drüber nachgedacht. Ja, verrückt. Ja.
Du musst also. Übrigens aufpassen, Timo, wenn du da vor die Tür trittst. Ich weiß ja ungefähr, wo du wohnst. W-Hotel, weiß ich jetzt nicht, ob das in der Nähe ist. Sheldon van der Linde ist da heute eingecheckt, weil ich habe das mit den Temperaturen in Florida so ein bisschen mitbekommen, weil ich versucht habe, möglichst viele Infos vom 24-Stunden-Rennen in Daytona Beach zu kriegen. Und da habe ich Maro Engel und Co. Da ist
ja,
alles, was alle außer
am Telefon.
Alles, okay. Alles, was außer GT3-Szene Rang und Namen hat, in Deutschland und auch Europa ist er da am Start. Und die hatten alle verdammt, also für Florida-Verhältnisse, verdammt dicke Jacken an, die Burschen. Muss ich schon sagen.
Das stimmt. Also, ich habe die ein oder anderen Postings gesehen von den Jungs und habe auch schon viele der Jungs am Telefon gehabt und Anfragen für, geh mal Radfahren und wir sind jetzt da für 2-3 Tage. Heute sind, wie gesagt, ein paar Jungs, die jetzt dann vom Rohr zurück sind von Daytona, hierher gekommen und sind tatsächlich im Umfeld meiner unterwegs und verbringen ein paar tolle Tage, bis sie dann zum 24er nächste Woche müssen. Oder diese Woche müssen.
Ist übrigens, weil du gerade Daytona ansprichst, Eddie, wie du richtig sagst, gefühlt ist da jeder, der in Deutschland schon mal ein Rennauto bewegt hat, im Moment, also wenn ich Social Media glauben mag, im Moment da am Start. Also das ist ja wirklich von bis. Sind schon mal so viele aus Deutschland, die wir kennen, mit denen wir zu tun hatten, in den vergangenen Jahren Daytona gefahren, oder ist es dieses Jahr noch ein bisschen mehr als sonst?
Also für mich kommt es mir so vor, dass das gefühlt noch, also da sind immer viele am Start gewesen, waren ja auch schon viele erfolgreich, Mike Rockenfeller, René Rast und so. Aber so viele wie jetzt, also ist ja komplett irre. Lugi Auer und, ne? Philipp Ellis,
ich muss sagen,
der absolute Wahnsinn.
Da sind ja Augusto Farfus, wie gesagt, Philipp Eng, Ellis, da sind ja so viel, René Rast,
Wittmann.
Nico Müller, Marco Wittmann, Lukas Auer, Mikkel Jensen, also Leute, die bei uns in Deutschland, Europa ja viel unterwegs waren. Ich habe auch erst gedacht, liegt das daran, dass ich hier vor Ort bin und jetzt plötzlich drauf achte? Nein.
Ich glaube nicht.
Ich muss das unterschreiben. Also ich muss schon sagen, wie du sagst, Eddie, tatsächlich, das ist ultra viel. Also es verlagert sich ziemlich viel in die Staaten. Immer mehr Hersteller. Ich bin ja aktuell auch in einer Verhandlungssituation mit ein paar Dingen und da kriege ich auch mit, dass Interesse der Hersteller und auch der Teams doch stark auf den amerikanischen Markt geht. Ist jetzt auch ein bisschen was Neues für mich. Klar, es gab es immer in irgendeiner Form, dass ein paar Teams hier in Amerika unterwegs waren, aber tatsächlich ist es so, dass, wie ihr beide sagt, jetzt gerade sehr interessant, sehr viele hier sind.
Ja, sind auch hochinteressante Konstellationen am Start. Also René Rast trainiert schon mal für Le Mans, also fährt nicht in einem GT3-Auto, sondern ist in einem LMP2-Auto. Fabio Scherer und Nico Müller zusammen auf einem LMP2-Auto. Zum Beispiel, also mal neben dem normalen GT3-Business-as-usual-Geschäft. Maximilian Götz, den haben wir übrigens auch noch vergessen, der DTM-Champion, der ist ja übrigens auch am Start. Haben wir ganz viele wahrscheinlich noch vergessen. Aber so diese Konstellationen mit anderen ungewohnten Autos an den Start zu gehen, das ist schon hochinteressant. Und ich muss mal gucken, ob ich am kommenden Wochenende noch ein bisschen Zeit finde, neben unserem kleinen Sendevorhaben. Jetzt muss ich gleich mal Matthias fragen, heißt das eigentlich auf Pro7 oder in Pro7?
Auf Pro7.
Auf Pro7. Siehst du, habe ich schon wieder was Wichtiges gelernt, was ich nämlich noch nicht wusste, weil wir haben ja den Sender gewechselt mit der DTM unter Formel E. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich Zeit habe, aber ich werde mal versuchen, da so oft wie möglich in Daytona Beach, wenn die dann ihr Rennen fahren, reinzugucken, weil dafür kennen wir da einfach zu viele.
Das ist aber geil. Also ich finde alleine, also wenn die ihr Rennen fahren nächstes Wochenende, die sind ja alle gefühlt schon 3 Wochen da. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also,
also ich sag mal, 24 Stunden am Nürburgring, da bist du vielleicht 4 oder 5 Tage vor Ort, vielleicht 6. Aber ich habe den Eindruck, in Daytona, das haben irgendwie alle doch durch die Bank nochmal genutzt.
Ich meine, es hat ja auch einen Hintergrund, ein richtiger Hintergrund, wie du es gerade sagst, Scherer, Nico Müller, René Rast auch im LMP-Auto, das hat natürlich mit den Planungen für die Zukunft im Audi-Konzern was zu tun. Die Jungs bereiten sich jetzt bei den Möglichkeiten vor auf das, was intern bei Audi geplant wird, Richtung Le Mans etc., was ja eine ganz interessante und auch eine logische Art und Weise ist, eine Möglichkeit ist, sich vorzubereiten. Natürlich fahren sie in einem GT3-Auto dann in der DTM, aber das machen einige andere auch so, die Richtung Le Mans dann schielen in einem Prototyp bzw. in einem LMP-Auto. Das ist eine gute Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, wo bei uns in Europa kein Racing stattfindet. Und das machen, wie wir gerade besprochen haben, ja sehr viele. Und andere, wie zum Beispiel BMW, jetzt zum ersten Mal den großen Aufschlag bei einem großen Rennen mit dem neuen M4 GT3. Super Testmöglichkeiten, wobei der Raw richtig Katastrophe war. Die waren deutlich zu langsam und deutlich zu weit hinten. Ob das an BOP oder ähnlichem liegt, so wie das auch schon in Dubai war, wie ich gehört habe bei BMW, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es, glaube ich, viele Dinge, die sortiert werden müssen und werden über diese Zeit jetzt in der Vorsaison für uns Europäer sozusagen.
Wie ist eigentlich überhaupt die Situation? Also ich wage mal die These und sage, du musst schon sehr Special Interest mäßig unterwegs sein, um im Moment mitzukriegen, was irgendwie deutsche und europäische Rennfahrer in Daytona treiben. Ansonsten habe ich so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland ist gerade kompletter Totentanz, was den Motorsport angeht und mit dem Formel E-Aufschlag jetzt am Wochenende, und das hängt natürlich auch mit der medialen Präsenz zusammen, das ist mir schon klar, ist überhaupt der erste Aufschlag jetzt in diesem Jahr, dass überhaupt mal ein bisschen was passiert. Alles andere, da muss man schon sehr tief graben im Netz, um da etwas auch zu finden. Und also der normale Zuschauer, der ganz normale Zuschauer, der ab und zu mal Formel 1 guckt und vielleicht noch ein bisschen DTM oder Formel E guckt, der ist im Moment gefühlt auf dem Trockenen, ne?
Naja, Rallye Monte Carlo letztes Wochenende war schon ziemlich geil, auch wenn ich aber da nicht
Eddie,
alles
Eddie, habe ich auch gesehen. Ne? Nein, also, habe ich auch gesehen. Aber Rallye, entschuldige, ich möchte jetzt nicht, aber wir wissen genau, wie viele Menschen die WRC bei Sport 1 oder bei Servus TV verfolgen.
Ja, das sind nicht viele. Also recht. Nein, ich gebe dir ja völlig recht und ich sehe das ja auch hier an meinem Schreibtisch. Also wir machen ja heute keinen Videocall, deswegen könnt ihr den Aktenstapel, der hier vor mir liegt, den ich noch so ein ganz klein bisschen morgen sortieren muss für die Formel E, für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende. Donnerstag geht's schon los auf RAN.de mit dem ersten freien Training. Ich bin ja auch selber komplett begeistert, dass ich am Donnerstag endlich wieder was anderes außer Matthias Gilling im Frühstücksfernsehen auf dem Bobbycar kommentieren kann.
Weil das sicherlich auch eines der Highlights deiner Karriere war, neben deinem zweiten Platz im Rennen, wo wir beide gegeneinander gefahren sind.
Ja, das war ja, das war ja klar, dass das jetzt auch nochmal wieder kommt. Logisch. Nein, also wenn
Eddie, zu deiner Verteidigung, ich hab so Ausschnitte aus dem Frühstücksfernsehen auf Instagram gesehen. Der liebe Kollege Killing hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert mit seiner Technik auf dem Bobbycar, muss ich auch dazu sagen. Bist du grandioser
Zweiter
geworden, stimmt's?
Ganz schlecht.
Weißt du, wie weh das getan hat? Ist mal ohne Scheiß, ey. Leck mich am Arsch.
Ja. Ganz schlecht. Du, ich habe gerade zwei Wochen meinen Enkel zu Weihnachten hier bei uns in Bremen gehabt. Was glaubst du, was bei solchen Spielzeugveranstaltungen alles wehtun kann? Zum Glück habe ich ihm Elektro-Kart geschenkt. Ohne Witz, dieses Drift-Kart, was Andrea Kaiser und Martin Tomczyk für die Kinder auch schon angeschafft haben. Sensationell. Das war mein Highlight, kann ich euch sagen. Das war großartig. Ich musste meinem Enkel Kia nur ein einziges Mal erklären, wie das mit Gas und Bremse so funktioniert. Und dann hat er Drifts hingelegt. Also, da träume ich jetzt noch von. Sagenhaft. Der kann besser fahren als der Opa.
Ja, aber der Opa war schon sehr schnell. Das muss man sagen. Jetzt mal einmal ganz kurz ein ernstes Thema. Das müsst ihr mir erklären oder was heißt erklären? Das müssen wir unseren Zuhörern erklären. Das war ja schon eine Schlagzeile in dieser Woche, wo man zumindest mal hingehört hat. Maximilian Götz, der amtierende Champion der DTM, wechselt das Team. Das ist im ersten Schritt, klingt das erstmal komisch. Du gewinnst mit deinem Team, in dem Fall das Team von HRT, also das Hubert Haupt Racing Team. Die gewinnen die Meisterschaft mit Maximilian Götz und trennen sich von ihrem Champion. Er kehrt zurück zu Windward, mit denen hat er viele Jahre große Erfolge in der GT3-Zeit oder die meiste Zeit seiner GT3-Zeit verbracht. Trotzdem ist das erstmal eine Schlagzeile, da hörst du hin. Wie kann es denn sein, dass der Champion das Team wechselt?
Ich war auch völlig von den Socken, aber vielleicht kann Timo da besser was zu sagen. Also ich fand es sehr überraschend, weil ich habe da auch noch so ein Statement von Uli Fritz, der ja beim Hubert Haupt Racing Team die Geschicke so ein bisschen managt als Teammanager, einen Satz so im Hinterkopf gehabt, von wegen, es ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass wir auf die Idee kommen, uns vom amtierenden Champion, vom Titelverteidiger zu trennen. Sowas habe ich da in Erinnerung. Und dann kommt auf einmal diese Meldung und ich war genauso von den Socken. Ich weiß nicht, Timo, du auch? Jetzt ist er weg. Noch
da?
Ja, ich habe gerade ganz schlechten, monsterschlechten Empfang. Deswegen auch keine Videotelefonie für euch da draußen. Ich habe nur Bruchstücke von dem verstanden, was der Eddie gerade oder ihr gesagt habt. Es ging ja um Maxi Götz und den Teamwechsel. Bei mir kam jetzt ganz schlechte Qualität von euch an, aber meine Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, was ihr gerade gesagt habt, ist natürlich erstmal ein komisches Thema. Das glaubt man erstmal nicht, dass ein Meister das Team verlässt bzw. verlassen wird oder gegangen wird, weil wenn man den Gerüchten glauben darf, dann hat sich ja quasi das Team gegen Maximilian Götz ausgesprochen und wollte nicht mit Maximilian Götz weitermachen. Warum intern da diese Situation entstanden ist, keine Ahnung, da sollten wir mal weiter recherchieren. Es gibt ja eben Situationen, die da heißen, dass Lukas Stolz zum Beispiel dahin geht jetzt und dass der derjenige wird, der vom Team irgendwie besser bewertet wurde. Ob das denn so ist, sei mal dahingestellt, aber das ist ja die Gerüchteküche, die das zumindest mal aussagt. Offiziell, denke ich, sind Aussagen etwas anders, aber die Gerüchte sagen das. Ich kann das nicht unterschreiben, weil ich es nur auch gehört habe, rechts und links.
Da haben wir ja fürs erste DTM-Rennen schon mal eine schöne Hausaufgabe und ein bisschen was zu recherchieren.
Wenn ich das kurz sagen darf, lass mich das. Es bleibt bei uns allen dreien eine gewisse Ratlosigkeit, was das angeht. Natürlich können wir jetzt alle den Maxi anrufen und den Uli anrufen und sie alle fragen.
Definitiv.
Und dann werden wir alle irgendwelche offiziellen Statements bekommen. Aber es ist ja schon mal eine klare Aussage, auch von Timo, der nun wirklich ganz tief drin seit über 20 Jahren ist. Das ist schon komisch, dass ein Team sich von seinem Meister trennt. Offensichtlich ist da irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten, Zusammenarbeitsschwierigkeiten, whatever, schon ein Thema gewesen in der Vergangenheit, von dem wir nichts mitbekommen haben.
Jetzt sage ich noch mal einen anderen Aspekt, der natürlich auch damit zu tun hat. Also, Maxi Götz wechselt das Team. So, da muss dann aber auch jemand drunter leiden und das tut mir besonders leid, weil ich Fan von ihm bin. Philipp Ellis, der hat als Rookie in der DTM ein Rennen gewonnen in der letzten Saison. Ja, und der fährt jetzt ein Programm, was überwiegend in den USA stattfindet und beim 24-Stunden-Rennen und VLN und solche Sachen. Aber er fährt nicht mehr in der DTM und da habe ich jetzt auch nicht nachgefragt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht so ganz so super findet. Und da frage ich mich dann, was ist denn das für eine Politik? Weil wenn dann ein Rookie, der in seiner ersten DTM-Saison, wo er lange, lange für gekämpft hat, einen direkten Rennen gewinnt und gut performt, auch beim letzten Rennen am Norrisring, wir erinnern uns alle, auch wieder auf dem Podest war und siegfähig war. Ja, der muss dann den Platz freimachen, weil es solche Rochaden da gibt. Timo, sag du mal deine Meinung. Also ich komme da nicht so ganz mit und mir tut es persönlich auch für Philipp Ellis leid und vor allen Dingen für die Fans, weil ich finde, dass Philipp Ellis das in seiner ersten Saison überragend gemacht hat.
Timo hat leider die Konferenz gerade hier verlassen. Insofern, der ist leider für uns gerade nicht mehr zu kriegen. Ich versuche ihn gleich mal wieder reinzukriegen.
Ja, was meinst du denn dazu?
Ich finde natürlich auch schade, dass Philipp Ellis da nicht mehr am Start ist. Brauchen wir darüber reden. Also Philipp Ellis, der hat uns alle begeistert und dass natürlich einer bei einer solchen Personalrochade irgendwie hinten rüberfällt, das ist ja völlig klar. Also Lukas Stolz auf der einen Seite steigt auf bei HRT, Maximilian Götz bekommt den Platz von Philipp Ellis. Klar, also was ich mich gefragt habe, dann kommt übrigens Maro Engel noch an der Seite von Dani Junkadeja zurück, ne?
Was ich im Übrigen super finde, ne? Ja, denn Maro Engel hat noch eine Rechnung offen mit der DTM.
Ja, stimmt. Dritte Mal ist mittlerweile, dass der zurückkehrt. So, Timo schreibt übrigens gerade hier in die WhatsApp-Gruppe, dass er wieder Empfang hat. Ich versuche den mal dazu zu holen. Wir lassen das einfach mal laufen. Aber Eddie, erzähl du doch kurz einfach mal ganz kurz deinen Blick auch nochmal auf Maro Engel. Zu dem kannst du ja eine Menge erzählen. Ich versuche derweil Timo dazu zu holen.
Ja, ich kenne Maro Engel ja schon auch seit vielen, vielen Jahren und man ist sich immer wieder über den Weg gelaufen. Und allein wenn man Maro Engels Qualifying-Runden in den letzten Jahren beim 24-Stunden-Rennen so gesehen hat und die mal analysiert, dann weiß man, dass er den Speed hat. Auf dem GT3-Auto kennt Maro Engel sich natürlich perfekt aus. Das ist aus meiner Sicht wieder mal eine weitere Bereicherung der DTM, Maro Engel auch noch dazu zu bekommen. Ich weiß noch, wie wir vor genau einem Jahr hier gesessen haben und viel besprochen haben und auch alle nicht so genau wussten, wo geht denn die DTM-Reise so hin? Was passiert denn alles? Ja, und jetzt kommen dann auf einmal Teams wie Grasser mit vier Autos, mit den Lambos. Dann kommen neue Namen wieder da ins Spiel, wie eben Maro Engel, wo ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut habe. Und ich glaube, dass diese Skepsis, die wir so ein bisschen hatten vor der Saison 2021, jetzt mit den ganzen Meldungen der letzten Wochen, ja, eigentlich ist alles angerichtet, ne? Und ja, okay, jetzt machen wir dann erstmal ein bisschen Formel E, Matthias, ja. Wir beide, mit den Kollegen. Ja, und dann ist es ja nicht mehr ganz so lange hin. Kann ich auch kaum erwarten. Nein. Ende also April, Portimao, das wird groß.
Geil. 30. April geht's los. Absoluter Wahnsinn, freue ich mich. Timo ist wieder da. Wir haben so ein bisschen gerade Eddie gehört zum Thema Maro Engel. Ich meine, du bist ja, wie viele Rennen bist du gegen Maro Engel gefahren, Timo?
Viele.
Ja, glaube ich, viele. Das kann sein, ja. Es waren ein paar.
Das ist, tut das der DTM gut? Ein bekannter Name, ja, meine, so ein bekannter Name, der zurückkommt?
Auf jeden Fall. Ich meine, da müssen wir nicht diskutieren. Ich denke, ihr habt es gerade auch wahrscheinlich schon kurz erwähnt, aber es war ja auf jeden Fall eine schwierige Zeit für DTM. Und die Entwicklung aus dem letzten Jahr und das, was jetzt passiert und das Interesse an der DTM, wie groß das ist von den GT3-Teams, diese Möglichkeiten, die plötzlich da sind, Teil einer DTM-Historie oder Geschichte zu werden, ist ja größer als jemals zuvor, weil jetzt einfach für Privatteams und No-Name-Teams, die man vielleicht nie auf dem Schirm hatte, Möglichkeiten bestehen, ein Teil der DTM zu sein. Und wenn jetzt natürlich auch noch große Namen oder Namen, die man kennt aus dem deutschen Markt, deutschsprachigen Markt, international unterwegs sind, wenn die kommen, ist immer super. Keine Frage. Ich glaube, die DTM hat echt mal wieder bewiesen, wieder Gerhard Berger, muss man wieder lobend erwähnen, hat die richtige Entscheidung getroffen und die Schlinge beziehungsweise den Kopf aus der Schlinge relativ schnell wieder rausgekriegt. Und das muss man hoch anrechnen.
Ja, allein für dich, Matthias, du unten in der Boxengasse als Interviewer. Also Timo und ich werden ja hoffentlich so oft wie möglich zusammen in der Kommentatorenkabine sitzen. Aber allein jetzt Porsche mit dabei, haben wir zwar schon drüber gesprochen, aber wo wir gerade bei großen Namen sind. Und natürlich ist Maro Engel da auch ein ganz, ganz wichtiger Name. Aber auch allein auf der Position des Teamchefs, ein Timo Bernhard, der ja eine absolute Rennsportlegende ist, zu haben. Das eröffnet dir da unten mit deinem Mikrofon ganz neue Möglichkeiten.
Ja, Timo Bernhard, Manuel Reuter.
Ja, das ist, genau, Manuel Reuter.
Das sind natürlich ein paar Namen, die da auch noch zurückkehren. Und übrigens auch das, jetzt ist er heute nicht mehr dabei, aber er hat es ja hier im Podcast in der letzten Folge exklusiv verkündet. Martin Tomczyk, auf einmal in Reihen der DTM, des DTM-Managements. Auch da, finde ich, macht die ITR einen herausragenden Job und hat auch hier einen unserer Freunde und Kollegen sich an Bord geholt. Da profitieren auch beide Seiten aus meiner Sicht. Auch ein echt guter Move.
Ja, außer ich, weil ich muss mir, wenn Timo nicht kann, müssen wir, oder was heißt ich, Martin wird leider nicht mehr mit kommentieren. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade, aber ich will da noch nicht zu viel verraten. Timo, ich glaube, du kannst vielleicht irgendwann nächste Woche mal was zu deinem Rennfahrerprogramm sagen und dann können wir ein bisschen in die Planung gehen. Ja. Wir werden für den Herrn Tomczyk schon einen adäquaten Ersatz finden. Aber so eine Situation hatte ich im Übrigen auch noch nicht, dass mir innerhalb einer Woche, innerhalb kürzester Zeit, zwei potenzielle Experten von der Fahne gehen, weil sie was Besseres zu tun haben, weil René Rast scheidet ja als Run-Racing-Experte in der nächsten Saison auch aus. Der fährt ja bei Abt das GT3-Auto an der Seite von Kelvin van der Linde. Und dann gab es ja noch einen Neuzugang, über den ich mich auch sehr freue, auch aus der ADAC GT Masters, ja, der Schweizer, der junge Schweizer. Und ja, wenn man da mal ein bisschen telefoniert hat, die haben sich da bei Abt eine schöne Aufgabe angeschafft. Kelvin van der Linde, René Rast, ja, und dann noch so einen jungen Heißsporn dazu, das könnte für ordentlich Dynamit im Team sorgen.
Ja, ich meine, der hat ja immerhin die GT Masters gewonnen, ne? Und
genau.
Der Fabio Scherer, also von daher, das ist einer der Gastgeber.
Ja, nicht Fabio Scherer. Weiß,
Schiller, wer ist der Schiller? Nee, Fabian Schiller, ja, mein Gott.
Auch nicht ganz.
Ich kenne die Jungs leider nicht. Wie heißt er denn? Sag doch mal, Klaus.
Das ist ja mal eine ganz geile Variante, dass wir hier auf wie viel 1000 Kilometer sind wir eigentlich auseinander, dass hier der Kommentator den Experten mal eben kurz in seinem Winterurlaub aufs Glatteis führt. Das finde ich jetzt großartig. Also eben, einen Versuch hast du noch.
Mal. Soll ich jetzt googeln oder was? Irgendwas mit Schiller oder Scheiber?
Nee, alles falsch.
Ihr seid ja dieser Timo gegen Eddie. Ich glaube, das muss auf der Rennstrecke ausgefahren werden.
Können wir da nicht ein Format machen? Also es gab ja im Hause Abt sowieso auch noch, andere Schlachtzahlen. Ne? Die haben ja auch noch Leute verloren, weil das betrifft dann wiederum Matthias und mich, weil Florian Mutlinger ist aus dem Hause Abt ausgeschieden und ist bei Porsche jetzt in der Formel E am Start.
Sag mal, Eddie, weißt du es nicht, wie der neue Abtmann heißt? Oder warum denkst du jetzt, der Mann heißt Ricardo Feller? Jetzt sag ich es. Was ist denn los mit euch?
Das ist doch das Gleiche.
Ich wollte jetzt Timo noch einen Tipp geben, dass das Auto blau sein wird. Aber toll. Das hätte wahrscheinlich. Ja, aber was heißt? Also Fabio Scherer fährt in einem anderen Programm.
Also Ricardo Feller fährt für Abt, das ist der dritte Mann. Ja. Übrigens, du willst jetzt gerade schon zur Formel E rüber mit Mutlinger bei Porsche und so. Ja. Aber da ich bin noch ganz kurz bei meinem letzten DTM-Thema, was ich noch auf der Pfanne habe. Ich meine, wir haben ja schon im Oktober darüber berichtet, dass René Rast in die DTM zurückkehrt. Aber erst vor wenigen Wochen gab es jetzt die offizielle Pressemitteilungsverkündung. Klar, wir alle haben das vorher jetzt geahnt und zum Teil gewusst, dass er bei Abt fahren wird, aber natürlich alle den Mund gehalten. Jetzt ist es offiziell verkündet worden und der Kollege Rast, der dreifache Champion, er stapelt tief.
Absolut.
Er stapelt tief, aber richtig tief.
Ich hatte so ein bisschen WhatsApp-Kontakt, aber weit vor Weihnachten mit ihm. Ich meine, warum stapelt der tief? So, er hat mit Dennis Rostek zusammen mit der Pole Promotion Agentur, die beiden ja zusammen betreiben, er hat genau gesehen, was, und er weiß es ja auch selber, weil er hat ja selber mit Kelvin van der Linde auf dem Auto schon Rennen gewonnen, wie zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen. Oder ADAC GT Masters, hat er auch mit Kelvin van der Linde gewonnen.
Die Meisterschaft gewonnen, wollte ich gerade
genau
sagen.
Genau, der weiß ganz genau, gegen was für eine Rakete er da antreten wird. Und deswegen habe ich gerade ja so ein bisschen versucht, Timo aufs Glatteis zu führen. Ricardo Feller. So, Timo, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, aber wenn einer in so jungen Jahren die ADAC GT Masters gewinnt, an der Seite von Chris Mies im Übrigen, wollen wir nicht vergessen, dann kann der was. So, und dann ist jetzt die Beförderung, nennen wir es mal Beförderung, in den Audi-Werksfahrerkader und dann Team Abt Sportsline. Ja, das ist eine heiße Nummer, finde ich.
Also ich glaube, wenn man die Geschichte bei Abt anschaut, dann weiß man, dass die immer alles dafür gegeben haben, bestmögliche Chancen zu haben, bestmöglich abzuschneiden. Und ja, wie ich jetzt gerade beide gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine Riesen-Challenge für Abt, weil das alles drei richtige Granaten sind. Und ich würde nicht sagen, dass der René Rast tief stapelt. Ja, er stapelt tief, aber er sagt klar, er ist sich bewusst dessen Challenge, die er da hat. Und schöner ist es, wenn es gut geht, aber er wäre auch nicht überrascht, wenn es nicht so gut geht. Das heißt nicht so gut geht, wenn er gegen einen Kelvin van der Linde, der Hero in dem GT3-Auto bei Audi war die ganzen Jahre, wenn er dagegen den verliert, dann ist es, glaube ich, keine Überraschung. Schlägt ein René Rast den, wäre es schon eine sehr positive Überraschung, muss ich auch klar sagen. Der wird schnell sein, der René, gar keine Frage. Aber zu Recht die Diskussion aufkommen lassen, ob das wirklich möglich ist, den zu schlagen. Und wie ein Ricardo Feller sich als GT Masters Champion in so jungen Jahren da eingliedert, wird man sehen. Ricardo Feller heißt er übrigens, falls du Fragen hast. Eddie, gell, kann ich dir was erzählen? Der ist GT Masters gefahren mit dem Christopher Mies. der geht da rein, ohne wahrscheinlich sich groß Gedanken machen zu müssen, weil er sagt, ich kann mal lernen, ich komme dazu, ich habe zwei Topstars auf dem Auto. Und der kann eigentlich nur glänzen. Also natürlich kann er auch komplett versagen, wenn der immer auf dem Platz 19 steht. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, der Junge ist richtig gut.
Ja, was ich ja geil finde an der ganzen Geschichte ist, dass wir im Grunde genommen ja im Team Abt Sportsline drei unterschiedliche Rennfahrergenerationen haben. René Rast ist über 30, ja. Mit Mitte 20 Kelvin van der Linde und jetzt Ricardo Feller, der ist mit 16 im Übrigen eingestiegen. Ich glaube, als jüngster aller Zeiten damals in die ADAC GT Masters. So, der ist jetzt erst gerade mal 21. Hat also den Titel da.
Ich habe übrigens eine Frage. Ja. Zu dem Thema habe ich eine Frage. Drei Generationen bei Abt. Im letzten Jahr waren es zwei Geschlechter und ich will keine Geschlechterdiskussion aufmachen, um Gottes Willen. Da bin ich weit von entfernt. Das ist nur gerade diese kleine Brücke, die ich schlage und stelle die Frage, was wird eigentlich aus Sophia Flörsch?
Das ist eine gute Frage, die ich persönlich im Moment nicht beantworten kann. Ich weiß nicht,
vielleicht also ist schon interessant. Ich meine, ist schon interessant. Große Schlagzeilen hier. Sophia Flörsch kommt in die DTM und dann die, ne, auch selber natürlich ein hoher Anspruch und so. Dann diesen Ansprüchen nicht gerecht geworden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie waren ja auch selber alle auch auf Fehlersuche und Analyse und so weiter. Und auf einmal sagt man bei Abt so, das war's jetzt, Dankeschön. Und wir setzen jetzt hier auf den jungen ADAC GT Masters-Sieger aus der Schweiz. Ist schon eine Klatsche, oder?
Ja, es ist schon eine Klatsche auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte in der Vergangenheit ab und zu mal hier und da mal Kontakt, weil wir auch für Scheffler das eine oder andere Event zusammen gemacht haben mit Sophia, natürlich an den Wochenenden sowieso auch. Aber ich glaube, seitdem da recht klar, auch von mir klar da draußen die Meinung gesagt wurde über verschiedene Rennen, über verschiedene Äußerungen, die sie getan hat, antwortet sie auf keine Nachrichten mehr, warum auch immer. Ist auch völlig in Ordnung, wenn sie mit irgendeiner Aussage nicht happy ist bei mir. Aber die Situation zeigt, dass da mehrere nicht happy waren mit ihrer Saison. Und meine Quellen zeigen und sagen mir, aktuell hat Sophia Flörsch noch keinen Sitz für 2022. Egal in welcher Serie.
Wobei ich glaube, Matthias, dass sich und da gehört ja der Kollege drüben in Florida unter Umständen vielleicht auch zu, werden wir vielleicht nächste Woche im Podcast auflösen können, was Timo Schreider denn nächste Saison macht. Ich weiß nicht, ob ihr beiden mir recht geht, aber mein Gefühl ist so ein bisschen so, dass wir noch einige Krachermeldungen erleben werden. Ich meine, gut, ja. Abt jetzt mit drei Fahrern, die haben sich klar positioniert. Aber wer fährt zum Beispiel die verbleibenden drei Lamborghinis bei Grasser? Wer fährt bei T3 Motorsport? Was macht Esteban Muth? Kommt Aston Martin vielleicht noch in die DTM? Also ich glaube, da werden wir noch einige Krachermeldungen erleben. Das ist so mein Gefühl im Moment. Das ist so mein Gefühl.
Glaube ich auch. Und wir werden ja auch Autos, wir werden Mitte 20 irgendwo Autos haben, ne? Also das ist auch klar, dass wir da eine hohe Zahl haben werden an Autos, die an den Start gehen. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und übrigens T3 Motorsport, für uns ja eine der Entdeckungen der Saison aus Dresden, die Mannschaft letztes Jahr mit einem Lamborghini am Start oder mit zwei Lambos am Start, mit Esteban Muth.
Die sind übrigens auch in Daytona.
Ja, genau. Echt? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das weißt. Ja, ja. Dieses T3-Team, das T3 aus Deutschland-Team.
Nee, also pass auf, die schreiben sich sehr ähnlich. Also das Auto, auf dem Mirko Bortolotti sitzt, ja, den wir ja jetzt auch aus der DTM bestens kennen, das ist ein anderes Team. Das ist nach meinem Kenntnisstand ein amerikanisches Team. Das heißt so ähnlich. T3R oder so heißen die. Und T3 Motorsport, also die Mannschaft von Jens Feucht, die sind mit Maximilian Paul unter anderem, den wir auch gut kennengelernt haben, weil der da unglaublich akribisch auch mitarbeitet und auch selber ja fährt, die sind auch am Start. Das war nicht ganz so erfolgreich jetzt im Quali-Rennen für die, aber das sind zwei unterschiedliche Mannschaften.
Aber den werden wir wieder sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, Maximilian Paul, das glaube ich schon. Wir werden übrigens auch Mirko Bortolotti in der DTM sehen, also alles andere wäre eine Riesenüberraschung, wenn der nicht einen der vier krasser Lambos ein, haben sie ja schon verkündet, aber drei Autos sind offen, wie du sagst, einen wird Mirko Bortolotti fahren, also alles andere wäre ja doch...
Also ich ruf mal Manuel Reuter an vor dem nächsten Podcast, den wir hoffentlich dann nächste Woche machen. Hoffentlich mit News aus dem Hause Scheider.
Ja, ich habe ja schon gehofft, dass ich euch heute was sagen kann. Es tut mir leid. Also ich war ja tatsächlich auch der Meinung, ich bin durch letzte Woche. Aber Motorsport und viele, viele Parteien, die verschiedenste Optionen bzw. Ansätze und Anregungen haben für die Dinge, da ist manchmal nicht so einfach, auf den Punkt zu kommen. Und am Ende, wie das halt im Motorsport auch so geht, da geht es halt um viele verschiedene Themen, von Finanzen über Vorstellungen von XY bis hin zu mache ich oder mache ich nicht. Und ich erwarte, ich habe gerade vor unserem Podcast noch die letzte Mail bekommen, ich erwarte morgen früh, dass wir so kurz vor der Ziellinie sind, und eigentlich hoffe ich, dass ich diese Woche zumindest mal die Basis bekannt geben kann, und das ist auch das Ziel in dieser Kommunikation über mein Programm 22, dass wir diese Woche eigentlich noch News raushauen wollen.
Ist denn dein Programm, Timo, zumindest ein kleiner Teil, entschuldige Eddie, ein kleiner Teil davon auch ab und zu mal bei Run Racing als Experte am Start zu sein?
Ja, wird es sein. Also ich habe mich mit unserem Sender auch kurz geschlossen. Die kennen meine Termine jetzt aktuell, die wir diskutieren für meinen Saisonplan 22. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, auch nicht ein paar, also es gibt Möglichkeiten, dass wir auch zusammen mal kommentieren, beziehungsweise ja, dass ich vor Ort an der Rennstrecke bin bei DTM und mein Wissen zum Thema Rennsport dazu tun kann. Also das wird auf jeden Fall der Fall sein. Wie häufig werden wir jetzt dann hoffentlich schnellstmöglich wissen, hängt ein bisschen mit dem gesamten Programm zusammen, was wir gerade hier zusammenbringen. Also ich kann das ja offen sagen, wir diskutieren mit Team und Hersteller. Und da geht es natürlich darum, was ist möglich, was ist finanziell möglich, welche Interessen hat der Hersteller, welche Interessen hat das Team und der Fahrer. Und die Dinge müssen gerade zusammengebracht werden, aber wir sind kurz vorm Finale, wie gesagt. Und es werden ein paar geile Rennen dabei sein. Ich kann es kaum erwarten, das zu announcen, weil nach meinem Test im GT3 Mercedes, muss ich echt sagen, habe ich wieder Blut geleckt an der Rennstrecke, an der Rundstrecke. Ich liebe nach wie vor die Rallycross-Szene und auch da werde ich aktiv sein. 22, aber ich war überrascht, wie sehr mich doch das wieder gereizt hat und ich freue mich drauf, wenn das Programm so zustande kommt, wie wir es diskutiert haben, dann ja, habe ich auf jeden Fall eine geile Saison vor mir.
Okay, reden wir nächste Woche ausführlich drüber, oder? Das wird ja, vielleicht sogar auch mit dem Internet in Schweden bei minus 25 Grad ein bisschen besser sein als in Florida bei 30 Grad, oder?
Ja, du, das Geile ist, es ist ja wie Murphy's Law, ne? Ich habe hier eine Stunde vor unserem Podcast geht plötzlich der Fernseher aus, kein Internet, kein gar nichts mehr und die Firma Hotwire, wie sie hier heißt, nach Anruf sagt, ja, puh, keine Ahnung, wissen wir auch nicht, wir kommen mal morgen vorbei. So, und jetzt saß ich in einer Stunde vorm Podcast und telefoniere gerade über mein weltweit Flat mit euch und hoffe, dass es irgendwie kommunikationsmäßig doch funktioniert und ärgere mich natürlich, dass es jetzt kurz vor unserem Podcast abgenippelt ist, aber ist halt so, ne? Was willst du machen?
Also Leute, wenn ihr da draußen gerade diesen Podcast hört und es hört sich alles qualitativ in Ordnung an, dann haben wir es technisch irgendwie zusammengebracht, die Spuren durch die Welt zu schicken und diesen Podcast irgendwie zusammenzuschneiden. Also wenn ihr es hört, seid ihr, dann wisst ihr an dieser Stelle, dass im Moment, ich bin ja derjenige, der das gleich noch irgendwie zusammenbringen wird. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das alles klappt, aber ich bin ganz guter Dinge. Also wenn ihr es hört,
Also ich bin bei Minute 37 mit meiner Tonspur.
Ja, ich auch, ich meine auch.
Ja, das klingt ja schon mal gut. Aber sag mal, 37 Minuten, wir haben, und ich kann es kaum erwarten, wir haben am kommenden Wochenende Saisonstart. Formel E.
Ja.
Oder haben wir noch was außer DTM?
Ja, ich hatte nur noch diesen einen Satz.
Ja, bitte. Also, sag du, Timo. Also ich muss ja noch einen Satz dazu sagen, weil es mich am letzten Wochenende, jetzt kurz angesprochen vorhin, Rallye, WM, Monaco, Monte Carlo, der Fight der zwei größten Rallye, für mich Fahrer der Neuzeit und der Allzeit mit Loeb und Ogier. Was ein geiles Fest, das anzuschauen, wie die zwei den Rest der Szenerie quasi distanziert haben und ein eigenes Rennen gemacht haben, sozusagen unter sich. Und nur aufgrund dieses Reifenschadens von Sebastian Ogier ist der Sieg dann an Loeb gegangen, der aber bei seinem Comeback mit einem neuen Team, neuen Auto, dann die Rallye Monte Carlo gewinnen. Wie geil ist das bitte gewesen, emotional für mich zu verfolgen im Stream und bei dem Live-Ticker. War einfach total geil, ich muss wirklich sagen, das war cool zu sehen, wie die beiden sich da ja bis aufs Messer quasi bekämpft haben. Und wenn wir die Historie der beiden so ein bisschen verfolgen, und wir haben ja durch Andrea Kaiser relativ gute Informationen in der Vergangenheit immer gehabt, das war ja nicht immer eine ganz, ganz tolle, sag ich mal, Situation zwischen Loeb und Ogier. Und Loeb war ja nicht ganz so happy, einen Herrn Ogier zu nah an sich dran zu haben, in Form von Teamkollege etc. Und deswegen war das ja immer schon eine ganz besondere Challenge, beziehungsweise ganz besondere Situation, wenn die sich gesehen haben. Und ich fand es geil, wie die beiden das bewiesen haben, dass sie eigentlich die besten Rallye-Fahrer der Welt sind, mit Abstand.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Und was ich auch richtig geil fand, Col de Turini wieder im Programm. Die Feuerwerke da, die Aufnahmen, die Fahrbilder in der Dunkelheit. Sensationell. Aber Loeb Ogier, also Sebastian Ogier hat ja auch gesagt, dass er seine Zukunft eher so im Langstreckenbereich sieht und ist auch, glaube ich, direkt von Monte Carlo aus nach Aragon geflogen, um da das Auto zu testen für die Langstrecke, weil der große Traum Le Mans ist. Sensationell die beiden. Ich meine, der Rest der Rallye-Elite, ja, die müssen sich ungefähr so gefühlt haben, wie ich am Norrisring, als der Killing mir einen eingeschenkt hat.
Ja, also
das ist übrigens der Moment gewesen, wo ich auch, ist ja übrigens der Moment gewesen, wo auch in mir der Wunsch und die große Freude am Rundstreckenrennen wieder aufgeflammt ist.
Ja, aber ich würde es ja nicht ansprechen, wenn ich nicht selbst über mich lachen könnte. Also von daher.
Das ist auch gut so. Ja. Übrigens, wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich den Löb da gesehen habe? Ich habe mir das auch reingezogen. Als ich Löb da gesehen habe und dann auch die Interviews und dann sah man ja so richtig so dieses faltige, deutlich ältere Gesicht jetzt als bei dem uns allseits sehr bekannten Sebastian Ogier. Da habe ich noch so, ich habe mich kurz erwischt und gedacht, Mensch, wenn der Alain Prost in die Formel 1 zurückkehrt und dem Hamilton einen einschenkt oder so, weißt du so, das war etwas übertrieben. Aber das ist natürlich echt schon Hammer, ne? Also, dass der zurückkommt und dann das Ding so, das ist übrigens ein solches Sport-Comeback aus meiner Sicht ausschließt, also wenn man wirklich mal ernsthaft jetzt zurückdenkt, die letzten Jahre, Tiger Woods mit dem Sieg bei den Masters in Augusta vor 4 Jahren, glaube ich, als der ja auch aus dem Nichts zurückkam und auf einmal dieses bedeutendste Turnier, Golfturnier der Welt gewann, auch ein Gänsehautmoment der Sportgeschichte. Und das fand ich jetzt am Wochenende so ein bisschen ähnlich. Sebastian Loeb kommt zurück und gewinnt dann die Rallye Monte Carlo. Ich meine, die Rallye Monte Carlo, das ist halt auch einfach das Geilste irgendwie. Das ist wahrscheinlich nicht die geilste Strecke und so, das weiß ich auch. Aber es ist vom Namen her, das ist so prestigeträchtig. Das sind schon tolle Sportmomente auch, die wir da
erleben. Ja, aber mal ganz im Ernst, das gilt so ein bisschen, glaube ich, auch für beide, weil das musst du ja auch dazu erwähnen, bei Sebastian Loeb, ja, völlig neu entwickeltes Auto, Ford Puma. Ich musste erst mal dreimal hinhören. Ja, okay, war wirklich ein Ford Puma. Ja, und auch das Team um Sebastian Ogier, also die haben da direkt mal mit den neuen Autos, es ist ja ein neues Reglement in der Rallye-WM, also das war von beiden großes Kino und ja, also man hat auch, finde ich, bei Sebastian Ogier dann im Ziel gesehen, ich meine so gut, so ein Reifenschaden, der kann dann bei so einer Rallye wie der Monte immer mal passieren. So richtig unzufrieden wirkte Sebastian Ogier nach Platz 2 nicht. Also ich glaube, der war eher sehr erleichtert. Er konnte zeigen, was er für ein Potenzial hat. Wenn der Reifenschaden nicht passiert wäre, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Ja, und von daher hat er das, glaube ich, relativ gelassen hingenommen.
Du, ich muss ja eins sagen. Also das ist ja das, was in meinen Augen den Sebastian Ogier ausmacht. Er hat es immer geschafft, über eine komplette Saison ein Wochenende zu managen. Und das war genau da auch so. Er ist reingekommen ins Wochenende, war nicht ganz happy mit dem Setup, hat ein bisschen wenig gepusht bei der einen oder anderen, war dann erstmal hinten und wusste dann, okay, jetzt muss ich mal pushen, jetzt gucke ich mal, was ich kann. Und das gab ja auch Stage, da hat er dann auch mal 20 Sekunden, 21 Sekunden eingeschenkt einem Ogier, einem Loeb in dem Moment. Ja. Also das ist ja das, was Sebastian Ogier so sensationell kann. Dafür muss ich ihn ja mehr und mehr loben. Dass er diese Coolness immer wieder zeigt und auch immer wieder abrufen kann, wenn es notwendig ist. Und das ist beeindruckend für mich. Und nach dem Wochenende, wo auch Loeb als Comebacker sozusagen in einem neuen Auto so aufgeschlagen ist, können wir gerne mal wieder die Diskussion aufmachen und fragen, ab was für einem Alter ist die Performance als Automobilrennfahrer schlechter? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, das Posting von Matthias Ekström am Wochenende war, Age is no matter anymore, war ein Posting von Matthias Ekström über diesen Sieg von Sebastian Loeb. Und ich erlebe Loeb ja auch bei der Extreme E, wie unfassbar schnell der ist und immer wieder die Benchmark ist, auch da auf der Single Lap. Der Typ hat es unfassbar drauf. Also ich finde es geil, dass es nicht heißt, ab 30 bis zu alt zum Rennen fahren, sondern hier geht es auch noch mit 47, wie man gesehen hat, bei Sebastian Loeb. Und von daher, ich freue mich, vielleicht habe ich auch noch ein paar coole Jahre. Also ich bin ja auch ein guter Gebrauchter, also ich bin ein bisschen entspannter, was die Zukunft betrifft.
Wo du das gerade erwähnst, das Thema, das hat mich über den Winter auch so ein bisschen umgetrieben, weil ich ja auch das Vergnügen habe, die Xtreme E zu kommentieren. Leider noch nicht vor Ort war, sondern immer aus München, aus dem Studio. Aber wir haben ja auch die Rallye Paris-Dakar gesehen. Carlos Sainz, Peter Hansel, genau, mit diesem brandneuen Audi, Etappensiege, Matthias Ekström auch, also das, deswegen, also da hat Matthias Ekström schon recht, da gibt es ein paar Herren im Moment, die auf 4 Rädern unterwegs sind, die da diese Alterslatte, und das macht ja dann alten Säcken wie mir Hoffnung, vielleicht lerne ich es ja doch nochmal irgendwann, die schieben die echt nach oben, weil Carlos Sainz hat ja auch ansonsten da bei der Paris-Dakar. Und wie gesagt, das ist ja ein flammneues Projekt gewesen, dieser spacig aussehende Audi. Sensationell. Also da können wir ein bisschen was erwarten noch. Und da bin ich dann mal gespannt.
Da war auch ein Löb mit um den Sieg, ne? Der hat auch da kämpft.
Richtig.
Sebastian Löb und um den Sieg. Also es ist schon pervers, was gerade so international auf dieser Welt in verschiedensten Kategorien abgeht. Löb in Extreme E gut, Löb in Dakar gut, Löb bei der Rallye WM gut. Also der Typ beeindruckt gerade wieder im sehr, sehr hohen Alter.
Ja, und da bin ich dann für die Zukunft mal, da bin ich dann für die Zukunft mal gespannt, was wir von Sebastian Ogier noch sehen werden, weil ich habe gehört, dass er sich bei den ersten Tests im Langstreckenauto sehr, sehr, sehr gut geschlagen hat und dass er Auto fahren kann, wissen wir. Wir haben ihn ja auch schon bei seinem Gaststart am Red Bull Ring, war es glaube ich, im DTM-Auto gesehen. Und eins wollen wir ja nicht vergessen, Sebastian Ogier ist nicht nur ein super netter, charmanter, eloquenter Gesprächspartner, der ist auch komplett abgehärtet, weil der überlebt das seit Jahren, wenn Andrea Kaiser mit dem Privat-Pkw einpackt.
Ja, ich glaube, Schritt bleibt spannend.
Bleibt spannend. So, jetzt, pass auf, nach 52 Minuten, nee, die wir mittlerweile telefonieren, 52 Minuten, 45 Minuten, die dieser Podcast dauert.
Ich wollte gerade sagen, bei mir sind es 45, 35 oder so.
Bei unserem Telefonat geht es nach 53 Minuten, weil wir vorher noch ein paar Minuten so gebabbelt haben. Jetzt einmal Ausblick Formel E. Eine Saison, auf die wir uns alle freuen, eine Saison Nummer 8, und damit starten wir auch in eine neue Ära mit Run Racing. Du hast es eingangs gesagt und wir können das auch nicht oft genug sagen allen, die uns zuhören, dass wir eben ab dem Wochenende, ab Freitag auf ProSieben senden. Das Qualifying gibt es zum ersten Mal live im Fernsehen und zwar auf ProSieben Max und dann gibt es, und da freuen wir uns wirklich drauf, auf ProSieben dann die Formel E und ab April und Mai dann auch die DTM. Run Racing zieht um, ab sofort sind wir auf ProSieben zu Hause. So, das müssen wir ganz, ganz oft und ganz, ganz deutlich den allen da draußen immer wieder sagen, dass ihr uns auch findet.
Nachdem aber Matthias, entschuldige bitte.
So, das ist genug der Werbung.
Nee, entschuldige bitte, da ich das Ganze ja kommentiere, zusammen mit Daniel Abt und Andrea Kaiser aus München, muss ich dich da schon korrigieren, weil wir senden am Donnerstag schon.
Ja, ich weiß, aber auf Rande.
15:55 Uhr auf Rande. Stimmt.
Ja, aber das ist kein Korrigieren, sondern ich habe ja nur gesagt, dass wir übers Fernsehen reden. Ja? Ah, und am Donnerstag natürlich Rande schon. Also wir haben das volle Programm ab Donnerstag schon am Start. Aber wichtig ist eben das Qualifying zum ersten Mal im Fernsehen. Gab es ja auch noch nicht. Und wir planen das übrigens auch, wenn das angenommen wird für die DTM. Das ist das Erste. ProSieben Max, ne? Schwestersender von ProSieben. Und dann eben ProSieben. Wir sind voll am Start und freuen uns drauf. Zu welcher Uhrzeit eigentlich? Weißt du das? Was ist denn in Deutschland? Ich bin schon in Saudi-Zeit unterwegs. Aber in Deutschland senden wir
Flur. An welchem Tag bist du?
Freitag. Was ist das denn?
Freitag geht es erstmal los. Also ich weiß ja immer nur, wann ich anfangen muss. Freitag geht es los mit dem zweiten freien Training am Freitagmorgen.
Ja, das ist mir schon klar, aber die Sendezeiten, die deutschen Sendezeiten, die müssten wir nochmal rausfinden.
Verdammte Axt. Ich blätter hier gerade in der Dispo und suche sie.
Ich weiß, dass die Saudi-Zeit ist 17.30 Uhr. Oder ist das bei euch 17.30
Uhr? 17.30 Uhr ist es bei uns. Also ja, die genau, Hauptsendungen. Beide Rennen 17.30 Uhr, Freitag, Samstag, ProSieben.
So nämlich. Beide Rennen 17.30 ProSieben. Also 17 Uhr starten die Übertragungen, korrekt?
Nee, 17.30 starten die Übertragungen, so viel ich weiß. Und um 18 Uhr ist dann Rennstart.
Ja, du hast recht. Und 20 Uhr Rennstart in Saudi-Arabien. Timo, du siehst, wir sind voll informiert.
Ja, super, ihr macht jetzt gerade da draußen die Leute komplett konfus, dass keiner einschaltet, weil keiner weiß, was losgeht. Ich glaube, 17 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Auf ProSieben dann und ran.
Nein, 17.30 Uhr. Nein, stimmt. Ich habe es mir jetzt gerade aufgerufen hier. Es ist 17.30 Uhr.
Naja, wir werden auch noch ein bisschen was posten auf den sozialen Kanälen. Und also jeder, der es rauskriegen will, wird es rausfinden, weil wir werden noch ein paar schöne Trailer spielen. Fakt ist im Übrigen auch,
ich stelle mir gerade vor, wie unser Chef Wölfing, Grüße an dieser Stelle, diesen Podcast hört und gerade denkt, Hilfe, was ist mit denen los? Spinnen die eigentlich? Haben die eigentlich nicht zugehört?
Der hat den ausgeschaltet. Nein, aber man kann es ja ganz einfach machen. Alle Sessions
17:30
aus Diriyah, Saudi-Arabien, angefangen vom Donnerstagnachmittag 15.55 Uhr. Alle Sessions laufen auf jeden Fall zuverlässig auf ran.de.
Sag mal, wann muss ich denn dann in Schweden bei mir einschalten? Weil ich bin ja in Schweden, das ist ja früher dunkel, muss ich dann auch früher Fernseher einschalten? Oder wie ist das?
Hast du da ProSieben? Timo, hast du in Schweden ProSieben?
Ja, natürlich.
Wird eine nicht, geile Saison. Du musst ran.de gucken. Wird auf jeden Fall eine geile Saison. Ja. Die letzte Saison mit Mercedes. Aus deutscher Sicht sehr spannend, wie ich finde. Der Weltmeister kommt zurück in die Formel E, was ja auch nicht immer klar war, ob Nick de Vries nicht doch noch irgendwie ein Formel 1-Ticket bekommt. Nein, er wird also Formel E fahren, das finde ich gut, das finde ich toll. Und gibt so zwei, drei Änderungen im Fahrerfeld und ansonsten vor allem aber auch viel Beständigkeit. Und ich freue mich ganz besonders auf Mercedes und ich freue mich ganz besonders auf Porsche, da bin ich ganz ehrlich, auch mit unseren beiden Deutschen, mit Pascal Wehrlein und mit André Lotterer.
Ja, und mit dem neuen Chef, mit Florian Muttlinger, habe ich ja vorhin schon angesprochen, der aus dem Hause Abt rübergeht und der dort jetzt die Geschicke leiten soll. Und ich glaube, Timo kennt ihn von uns dreien am allerbesten. Ja. Ich glaube, das ist ein hochinteressanter Move, den man da bei Porsche angestrengt hat, weil aus meiner Sicht weiß Florian Muttlinger genau, was er zu tun hat. Und mal gucken, vielleicht ist das ja das, was fehlt, das Quäntchen, warum Porsche, und das glaubt man ja eigentlich kaum, die haben noch kein Formel-E-Rennen gewonnen. Also da gibt es ein paar Sachen, auf die wir uns freuen können.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Move für Florian, aber auch für Porsche. Ich kenne die Geschicke von Florian Muttlinger durch meine Abzeit sehr, 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 sehr gut und wir haben uns auch viel unterhalten die letzten Monate bei der Extreme E und ich halte ihn als sehr, sehr, sehr guten Techniker und ich könnte mir vorstellen, dass Porsche da einen deutlichen Effekt von haben wird. Also kann man allen nur die Daumen drücken und ich glaube, für uns Deutsche wäre es auch schön, deutscher Mann in der Führung da und eine deutsche Marke Rennen gewinnt. Ich meine, haben wir mit Mercedes gehabt, aber Porsche wäre natürlich auch schön, wenn die ihr erstes Rennen mal gewinnen.
Ja, und Matthias Killing und Matthias Killing hat noch einen Granatengesprächspartner unten in der Boxengasse.
Ja, also du meinst jetzt auch, du meinst mit Florian Muttlinger, absolut.
Ja,
das stimmt, genau. Das stimmt genau. Natürlich. Ich freue mich ja auch auf übrigens auch noch ein, ich bleib da eigentlich, das weißt du doch sicherlich, weil es auch so ein unfassbar netter Mensch ist. Laurent Federcou, der Ingenieur von Eduardo Mortara, der wird, nehme ich mal an, weiter auch an der Seite von Edu sein, oder?
Nach meinem Kenntnisstand ja. Also ich habe hier meine Mappen fertig und mir wäre das Neue, wenn es anders sein sollte.
Auch ein super Typ, da kriegt man auch immer tolle Infos. Mit Edu Mortara und Venturi natürlich. Auch eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Das haben sie im letzten Jahr gezeigt und jetzt haben sie ja noch einen dazugekriegt, Eddie.
Ja, Lucas Di Grassi.
Und, genau.
Ein Champion. Und derjenige, der neben Sam Bird als einziger alle Formel-E-Rennen der Historie, 84 gab es nämlich, bestritten hat. Und ich meine, du und wir reden dann ja immer darüber, die fahren Mercedes im Übrigen, ne? Also nur für Nicht-Formel-E-Experten. Die Venturi-Performance, die Mannschaft um Susi Wolf mit dem Sitz in Monaco, das ist Mercedes-Technik und das ist ja auch kein Zufall gewesen, dass Eduardo Mortara bis zum Schluss um den Titel gekämpft hat und jetzt dann mit Lucas Di Grassi, schon sensationell. Das wird eine Paarung und da könnte so ein bisschen der Effekt auch eintreten, dass die sich beide gegenseitig noch ein bisschen weiter zu Höchstleistungen pushen, traue ich ihnen auf jeden Fall zu.
Ich auch, hundertprozentig. Also gerade Lucas Di Grassi ist sicherlich der Top-Transfer. Gut, natürlich mit dem Audi aus, war klar, der muss irgendwo hin und der will auch irgendwo hin. Und da haben sie bei Venturi aus meiner Sicht das echt gut gemacht, den auch zu bekommen. Riesen-Move, sehr, sehr gut. Maximilian Günther fährt bei Nissan in Zukunft, der dritte Deutsche neben André Lotterer. Also drei Deutsche haben wir ja im Feld mit André Lotterer und Pascal Wehrlein und eben Maximilian Günther, der bei BMW aufgehört hat, beziehungsweise auch der Nachfolgemannschaft von BMW nicht weiter am Start ist bei Andretti, sondern eben tatsächlich jetzt den Weg zu Nissan gefunden hat. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Naja, irgendwann stellte sich halt die Frage, wo soll er halt hin? Und dass es Veränderungen im BMW-Fahrerkader gegeben hat, das war ja klar. Und dann hat man sich eben halt, und wir wollen ja nicht vergessen, wo das Team herkommt, dann hat man sich bei Andretti halt relativ früh darauf committed, dass man als Fahrer Nummer 2 definitiv gerne einen US-Amerikaner hätte. Ja, das haben sie jetzt gemacht, weil einen Jake Dennis rauszuschmeißen, dazu gab es keinen Grund. Und der gehört ja auch immer noch zum BMW-Fahrerlager, weil das Team Andretti, Avalanche Andretti, wie es jetzt mittlerweile offiziell heißt, die werden halt mit Jake Dennis und einem Rookie aus Florida im Übrigen, Timo, Oliver Askew. Mhm. Und nachdem ich den gesehen habe in Valencia persönlich, frage ich mich immer noch, wie der ist so gefühlt 1,92, überhaupt in so ein Formel-E-Auto reinpasst. Ist eine interessante Mischung, aber irgendwas musste Maximilian Günther ja dann machen und der einzige Spitzenplatz, der noch frei war, war eben halt bei Nissan. Und ja, gut, das Team hat auch schon oft genug gezeigt, das ist ja nicht die schlechteste Adresse. Von daher ist das jetzt kein schlechter Move aus meiner Sicht.
Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich meine, wir reden von Maximilian Günther, der übrigens vor der letzten Saison von einigen ja auch als Weltmeisterschaftskandidat gehandelt wurde, dann schwierig reingekommen ist in das Jahr und so. Ich habe Eddie, ohne jetzt ihm auch dazu nahe treten zu wollen, ist ein herausragender Sportler und ein toller Fahrer und hat auch uns allen im letzten Jahr viel Freude gemacht und wird uns auch jetzt hoffentlich Freude machen und uns überraschen. Aber der Satz, wie du sagst, ja, wo sollte er denn auch hin? Sagt so ein bisschen noch irgendwie alles. Ich bin ganz froh, dass wir mit ihm noch einen dritten Deutschen auch in der Formel E haben. Ansonsten wäre das ja dürftig geworden.
Also nicht falsch verstehen von meiner Seite. Also ich habe eine hohe Meinung von Maxim. Ich habe eine hohe Meinung von Maximilian Günther, der im Übrigen der deutsche Formel E-Fahrer ist mit den meisten Siegen. Der hat nämlich drei Rennen schon gewonnen. Auf Platz 2 in dieser Statistik ist übrigens Daniel Abt, der 2 Rennen gewonnen hat.
Ich würde auch am liebsten, ich hätte halt gerne so einen Maximilian Günther, den hätte ich halt gerne in einem deutschen Team. Also so einen Maximilian Günther bei Mercedes, weißt du, jetzt mal rein aus Fansicht gesprochen, das wäre halt auch, das wäre halt auch für den deutschen Markt cool. Weißt du, was ich meine?
Absolut, gebe ich dir recht, aber wann war denn, und wer wüsste es besser als der Herr in Florida, wann war denn Rennsport jemals ein Wunschkonzert? Ich glaube noch nie.
Ich kann mich daran nicht erinnern, wann es das mal war. Definitiv nicht. Da gibt es leider Gottes zu viele politische und das ist nie weniger geworden. Und das ist andere Strömungen, mal mehr von Sponsorenseite, mal mehr von Herstellerseite. Okay, die Schwankung gab es immer mal, wo die Strömungen herkommen. Aber Fakt ist, im Motorsport sind so viele Faktoren, die aufeinander passen müssen, wie nirgendwo anders gefühlt, zumindest aus meiner Historie raus, dass ich das erzählen kann. Da kann man sich definitiv das Schöne wünschen, aber was daraus wird, ist meistens anders.
Also können wir froh sein, dass wir Maximilian Günther weiter am Start haben und ihn weiter auch in der Formel E sehen werden. Timo, wen siehst du vorne? Ich weiß nicht, wie weit du die Formel E verfolgst, aber durch die Extreme E bist du ja schon relativ nah auch an den Machern auch der Formel E dran und wirst wahrscheinlich auch die Übertragung schauen. Es geht alles wieder über den Tisch Mercedes, auch im letzten Jahr der Mercedes-Teilnahme in der Formel E?
Ja, ich meine, es war ja nicht durchgängig dominant von Mercedes. Es war ja tatsächlich so auch ein bisschen auf und ab, ne?
Absolut,
ja. Bei De Vries und deswegen war das ja kein klarer Durchmarsch. Ich weiß, dass diese Venturi-Mannschaft mehr Mercedes-Support haben wird in Zukunft. Das wird deutlicher von Mercedes gesteuert als von Venturi aus Monaco. Und das könnte natürlich da bei denen nochmal einen Vorteil kriegen, bei Venturi an sich nochmal einen Boost geben. Ansonsten würde ich mir einfach, wie wir gerade gesprochen haben, würde mir wünschen, dass Porsche diesen Move in die Formel E dann irgendwann auch mit Erfolg dann belegen kann. Und ich würde es auch einem André Lotterer gönnen, der auch lange dabei ist und ein cooler Typ ist, den ich sehr gerne mag, dass der endlich mal ein Rennen gewinnt. Pascal Wehrlein ist zurückgekommen, da fehlt auch noch das Top-Ergebnis. Das sind Sachen, die wir als deutsche Fans, sage ich mal, natürlich gerne sehen würden, keine Frage. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ganz schwierig, jetzt irgendwie schon Favoriten auszumachen. Aber natürlich muss man mit den Jungs, die immer gut waren, auch wieder jetzt rechnen. Das ist ja sowieso klar.
am meisten gespannt bin ich auf das neue, ich bin am meisten gespannt auf das neue Qualifying-Format, was ja ordentlich durchmischen wird. Wir wollen es jetzt hier gar nicht groß erklären, oder Eddie, vielleicht kannst du es kurz erklären, aber es wird am Ende, geht es um ein K.O.-System. Ja, stellt euch vor, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, ne, 1-1 und einer, der Schlechtere, fliegt raus, der Bessere kommt weiter. Das ist so ein bisschen diese Hauptänderung, die jetzt vorgenommen worden ist. Das finde ich sehr mutig von der Formel E und auch sehr geil.
Ja, damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal auch, also weil das gibt es im Autorennsport so nicht. Und das hat man ja gemacht, weil es ansonsten wirklich sehr, sehr unwegbar war. Also es war ja in der letzten Saison unter anderem auch deshalb so eng mit so vielen verschiedenen Titelkandidaten. Ja, weil die, die am Samstag bei einem Doubleheader gut performt hatten, die sind im Grunde genommen dann bestraft worden im Qualifying, indem sie nämlich in eine schlechte Gruppe kamen. So, und um diese Bedeutung der Streckenqualität, also des Grips auf der Strecke, so ein bisschen zu eliminieren, ist man jetzt auf die Idee gekommen, dass man zwei Gruppen an den Start bringt, Gruppe A, Gruppe B. Das einen sind die geraden Zahlen aus der Vorjahresplatzierung, in dem Falle Diri ja jetzt, oder dann eben aus dem Gesamtstand. Also wir haben zwei Gruppen mit je 11 Fahrern und aus diesen beiden Gruppen kommen die jeweils 4 schnellsten weiter. In der Gruppenphase wird mit 220 kW gefahren. Ja, und die dann weiterkommen, die fahren dann direkt Duelle gegeneinander. Also der Schnellste aus der ersten Gruppe gegen den Vierten aus der zweiten Gruppe mit 250 kW. Ja, und das Ganze geht dann Quarterfinal, Semifinal und dann das finale Duell, Pole Position Shootout. Und da gibt es dann die ersten 3 Punkte am Wochenende für. Ich freue mich drauf, das zu übertragen. Ich kann auch schon versprechen, es wird neue grafische und auch neue Zeitnahmeelemente geben, die uns das Ganze noch wesentlich erleichtert, das Ganze zu kommentieren. Das betrifft dann Daniel und mich im Studio. Aber ich freue mich drauf, weil die haben das in Valencia simuliert beim letzten Formel-E-Test und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, da sind alle heiß drauf. Und ja, wie wir aus den vorhergegangenen Formel-E-Saisons wissen, ich glaube, dass dieses Qualifying-System die Herangehensweise um einiges komplett ändert. Und eins, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall fairer und sportlicher. Verstanden?
Ja.
Ich habe es verstanden. Ja, 100, auf jeden Fall. Also 100% ist zwar wahrscheinlich wieder ein Thema, was man den Zuschauern draußen erstmal erklären muss. Es ist ja so. Und wahrscheinlich 15 Mal wiederholen muss. Ist manchmal nicht so nice, da hört man dann draußen als Zuschauer was Neues und versteht es nicht gleich. Dann ist es ein bisschen blöd, aber für den Sport, wie du es jetzt gerade erklärt hast, ich habe es verstanden. Also ich denke, das dürft ihr am Wochenende noch mehrfach wiederholen. Aber wichtig ist aus Rennfahrersicht zu sagen, es wird sportlicher und fairer. Und das ist natürlich Prio 1 als Rennfahrer, dass man die gleichen Chancen wie die anderen hat und dass man nicht benachteiligt wird, wenn man gut war, was ja immer wehtut. Aber auf der anderen Seite war das natürlich die Grundidee, war, dass halt nicht immer die gleichen gewinnen und dass man ein bisschen durchmischen kann. Aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Mir war das noch nicht bekannt. Soweit war ich noch nicht im System der Formel E belesen für 22. Von daher glaube ich, dass es eine gute Lösung sein kann.
Ich finde, den Deutschen kann man das immer am Beispiel Fußball super erklären. Es gibt also einer Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt eine Vorrunde mit 2 Gruppen, A11. Die besten 4 kommen weiter und gehen dann im K.O.-System ins Finale. Punkt.
Genau.
Ja, kannst auch einen DFB-Pokal nehmen. Am Ende bleiben in Berlin die besten beiden über und die spielen dann um den großen Pott. Und hier spielen sie auch nicht um den großen Pott.
Bin ich mir gerade,
sondern hier spielen sie um die
Startposition. Ob das im DFB-Pokal so ist.
Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Nein, aber also diese Unterschiede in der Streckenbeschaffenheit, die wird es so nicht mehr geben. Ja. Die wird man dadurch eliminieren. Und ich stehe immer auf direkte Duelle. Die sind natürlich nicht zeitgleich auf der Strecke, aber da wird man mit geteilten Bildschirmen arbeiten. Da hat man sich schon eine Menge einfallen lassen. Was wir letzte Woche präsentiert bekommen haben, sah sehr, 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 sehr gut aus. Und zwar so gut, dass ich mich da richtig drauf freue. Ja, und es wird einfach so ein Duellcharakter und ist doch super. Das am Ende bleibt dann der Pole-Setter über.
Entschuldigung, dass ich da nochmal unterbreche. Heißt das bei diesem direkten Duell der letzten 4 aus den beiden Gruppen, heißt das, dass die nacheinander fahren oder heißt das, dass die versetzt fahren im Abstand von 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder irgendwie sowas?
Die fahren versetzt raus, aber es gibt bildschirmtechnischen Tool, dass man die quasi zeitgleich sehen kann. Also der Zuschauer wird sofort ab der Duellphase, also ab Quarterfinal, wissen, wer ist jetzt von den beiden, die da gerade fahren, der Schnellere. Also das bekommt Super. Der Zuschauer direkt mitgeteilt und kriegt es sofort zu sehen. Und dann natürlich beim großen Finale, wo dann die letzten beiden, die übrig geblieben sind, den Pole-Setter ausfahren werden, natürlich genauso. Also das ist ein großes, großes Plus an unseren Formel-E-Übertragungen, was da auf uns zukommt am kommenden Wochenende. Ja, und ich kann es kaum abwarten, das mit Daniel Abt dann aus dem Studio in Unterföhring zu kommentieren. Das wird großes Kino.
Alleine die Dramatik dahinter ist natürlich fürs Fernsehen. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Run-Racing-Geschichte mit Qualifyings im Fernsehen. Das muss man den Leuten übrigens auch. Das wird ein bisschen brauchen, glaube ich, bis die Fans das da draußen kapiert haben, dass das in Zukunft jetzt auch im Fernsehen hoffentlich auch weiter dann geben wird. Wenn es nämlich angenommen wird, machen wir damit weiter. Und das ist natürlich fürs Fernsehen schon auch geil. Also genau, was du sagst, Eddie, dieses Duell-Ding. Und am Ende 1-1 um die Pole Position, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Motorsportwelt. Mich erinnert das so ein bisschen an das Skispringen. Da hat man auch irgendwann im ersten Durchgang damals ein 1-1 eingeführt. Das war auch geil, das habe ich gerne gesehen. Und einer kam weiter und für den anderen war es irgendwie scheiße. Also für den, der rausfliegt, ist immer doof. Aber das ist schon cool. Also ich freue mich da auch richtig, richtig doll drauf. Das ist vielleicht sogar ein Meilenstein.
Für mich ist das insofern halt auch ein gutes Signal, weil das unterstreicht nochmal, was ich im letzten Jahr auch immer wieder erzählt habe. Man darf einfach nicht vergessen, dass verglichen mit anderen Rennserien die Formel E noch eine sehr, sehr junge Rennserie ist. Ich meine, wir gehen in die 8. Saison gerade mal. Das ist natürlich mit dem, was man in der Formel 1 und den anderen Rennserien alles ausprobiert hat und ausprobieren konnte, ist das ja noch Vorschule im Grunde genommen. So, und jetzt ist es das zweite Jahr eine Weltmeisterschaft und man hat reagiert, weil was mich immer so ein bisschen genervt hat als Kommentator, und das war ja letztes Jahr auch meine erste Formel-E-Saison, was mich immer so ein bisschen genervt hat, war einfach die Tatsache, dass man im Grunde genommen wusste, okay, wenn der jetzt in Qualifying Gruppe 1 muss, nehmen wir mal René Rast als Beispiel, der hat da auch sehr, sehr oft drunter gelitten, ja, dann kann er sich keinen guten Startplatz rausfahren, weil die Strecke wird natürlich immer schneller. Und die dann in der letzten Gruppe starten durften, hatten natürlich einen klaren Vorteil in Sachen Grip auf der Strecke. Ja, und das war mir immer zu willkürlich, das war mir zu sehr Lotterie, das war mir zu wenig sportlich. Und da finde ich das jetzige System, und ich hoffe, die Realität hält dann da auch mit dem, was ich mir vorstelle, da finde ich das jetzige System auf jeden Fall 100-mal fairer. Und auch viel, viel transparenter.
Ja, ja, hundertprozentig. Ja, wobei man nicht sagen muss, dass letztes Jahr immer die aus der vierten Gruppe immer die schnellsten waren.
Ja, nicht immer, aber meistens.
Dass wir Pole-Sitter aus der zweiten Gruppe oder so hatten. Dann ist auch egal. Ist Vergangenheit, es wird fairer, es wird besser und es ist für den Zuschauer toller und wahrscheinlich für den Sportler. Und Timo, das hast du ja auch schon bestätigt, ein Riesengewinn, wenn es nämlich fairer ist und du von Anfang an die gleichen Chancen wie jeder andere auch hat. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, wir reisen los. Übermorgen geht mein Flieger, ein Teil unserer Crew fliegt morgen schon und dann geht es nach Saudi-Arabien. Wir werden von dort, so gut es geht, auch via Instagram natürlich berichten, euch so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Und Eddie, ihr werdet das sicherlich in gewohnter Manier aus München senden. Wir denken da an euch und wir versuchen das Beste von vor Ort quasi rauszuholen, um möglichst hautnah zu berichten, wie spektakulär diese Saison dann starten wird.
Ja, du hast ja eine starke Truppe am Start vor Ort mit Lisa Hofmann, die der Run Racing Zuschauer ja schon kennt, unsere geschätzte Kollegin. Aber du hast ja auch eine ordentliche Expertise an deiner Seite, also Andrea Kaiser, Daniel Abt und meine Wenigkeit, wir werden in Unterföhring im Studio sitzen. Aber du hast auch noch Verstärkung bekommen, nämlich nicht nur die Expertise von Christian Danner an deiner Seite, sondern da gibt es noch einen Rookie.
Ja, der Rookie wird am Start sein. Wir freuen uns auf Felix von der Laden, der im letzten Jahr in Rom mit uns unterwegs war. Und der wird in diesem Jahr jetzt in Saudi-Arabien auf jeden Fall mit dabei sein. Und ich glaube auch noch Mexiko geht er auch mit. Ich weiß gar nicht genau, wie da
Mexiko
jetzt
geht er auch mit, ja.
Die Aufstellung dann aussehen wird. Ich finde Felix super. Das ist ein guter Typ. Der macht Spaß, der macht Freude. Der ist völlig Motorsport bekloppt. Und bringt natürlich auch eine ganze Menge Begeisterung auch für die jüngere Zielgruppe mit, ne? Und da müssen wir auch gucken, dass wir die auch irgendwie mitnehmen. Und das ist cool. Also wir sind da mannschaftsmäßig aus meiner Sicht extrem gut aufgestellt. Aus allen Generationen, und das sage ich voller Respekt, sind wir dabei. Wir haben also vom Großvater bis zum Enkel, Eddie, haben wir alles am Start.
Ich hatte gerade Tonstörungen. Ich kann zu dem Thema nur sagen, kommt ihr mal in mein Alter, ihr Hosenscheißer.
Nee, ist doch gut, aber das ist doch geil. Ist das nicht super? Also das ist doch wirklich toll. Also ich habe mittlerweile auch, ich bin mittlerweile auch im Alter, wo mir die 20-jährigen Praktikanten sagen, ey Matze, sorry, aber du bist echt ein alter Mann. Ja, okay, bin ich.
Das ist so. Wie alt ist eigentlich Christian Timo. Danner? Weißt du, wie alt ist Christian Danner überhaupt?
Ja, ich glaube, der ist älter als ich. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht auch. Genau.
Das wollte ich nämlich gerade
Mitte
fragen.
60.
Das war meine Frage.
Mitte 60, würde ich sagen, oder?
Ja, was ist das schön. Ich bin nicht der Älteste im Team.
Ich google das jetzt.
Ja, google mal, weil ich habe Angst zu googeln, weil wenn ich hier was googeln würde,
dann
würde
ich... Das ist super.
Dann, also ich kann dir mal eins sagen, meine Mutter...
Tonspur ruinieren.
Meine Mutter ist ein großer Christian Danner-Fan. Meine Mutter ist 72 oder sowas. Oder 76. Große Christian.
Eine gleiche Alte in dem
und sie
Fall.
Steht auf, was? Nee, sie steht auf Jüngere, er ist 63. Er ist 63.
63?
Hast du jetzt 63? Ja. Ja, guck mal, ich bin gar nicht der Älteste.
4. April 58.
Okay. Aber auch wieder, bin ich auch. Jo.
Ja,
perfekt. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn?
Ich habe schon wieder Tonstörungen, was?
Wie alt bist du denn?
Ich höre dich so schlecht, Matthias.
Ach ja, dann reden wir nicht über das Alter, ist mir auch scheißegal. Also ich bin auf jeden Fall 42.
So. Mann, ich bin 59, kann ja jeder googeln, ist doch egal. Und ich habe einen runden Geburtstag in diesem Jahr und mein größtes Problem mit meinem runden Geburtstag ist, dass man wegen diesem scheiß Virus ja nichts planen kann. Also und schon gar nicht eine Geburtstagsparty, wie ich sie mir vorstelle, kann man nicht planen. Das nervt mich.
Wirst du doch 70?
Na, 70 aber noch nicht, du Blödmann.
Runder Geburtstag, echt dieses Jahr? Ah doch, du kannst. Wann ist denn der Geburtstag? Sag mal.
Ich habe doch gerade gesagt, ich bin 59 und bin wie Christian Danner wieder. Also im April.
Ja, nee. Im April. Ich glaube, im April ist die ganze Omikron-Scheiße vorbei. Da kannst du planen, glaube ich.
Ja, aber um vernünftig zu planen, willst du da jetzt mit anfangen?
Nee, aber du kannst ja wenigstens Timo und mich schon mal einladen.
Ja, genau. Ich bin im Moment am Überlegen, ob ich das Ganze verschiebe mit der Feierei, um dann auch sicher gehen zu können. Weil letzte Woche zum Beispiel hatte ich eigentlich geplant, dass ich mit Freunden von mir im finnischen Teil Lapplands, nämlich in Levi, ein bisschen Hundeschlitten, Skidoo fahren und sowas mache, was man da so macht, weil das war nämlich eigentlich ist ein Freundeskreis von mir, das war nämlich eigentlich unsere letzte Reise vor Corona und das haben wir im November angeschoben. Flüge gebucht, das ganze Programm. Ja, und was war? Zwei Tage vor Abflug meldete sich der Gastgeber, der da ein sehr schönes Ferienhaus hat in Levi, Covid-positiv. Tja, also deswegen bin ich, was die Planung von solchen Dingen angeht, im Moment ein bisschen vorsichtig.
Ja, verstehe ich. Aber trotzdem, ich wünsche es dir, dass du das Ding feiern kannst, dass wir gemeinsam mit dir auf deinen 60. Geburtstag anstoßen können. Das wäre ein großes Fest. Für mich eine der spannendsten Fragen bei deinem Geburtstag ist ja, wer ist der DJ?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also auf jeden Fall haben wir an meinem Geburtstag kein der Rennen. Hobby.
Was ist denn dein Geburtstag?
Was ist 19.04.
Oh nein, wie mein Trauzeuge. Ich drehe durch. 19.04.
Das ist auch noch ein Dienstag direkt nach Ostern.
Ja, da haben wir kein Rennen, das stimmt.
Da haben wir kein Rennen. Aber jetzt sage ich dir noch was dazu. Ich muss auch noch... Ich das muss auch noch
nicht. Portimao DTM ist später, ist 2 Wochen später.
Aber Portimao Wochenende drauf geht. Später. Wochenende drauf geht. Wochenende drauf haben wir Zeit.
Wochenende drauf ist auch kein Rennen. Aber ich habe noch ein anderes Problem damit, weil mein Enkel, Kian Kalle, Spitzname, seitdem er das E-Card hat, seit neuestem Kalli Katze, weil der hat vor nichts Angst, der hat am 18. Geburtstag und wird 5. So. Was mache ich nur? Naja,
feierst bis dahin mit, feierst, ein paar mit Wochen. Zusammen, feierst mit ihm zusammen und lädst ein zum 65. Das ist so ein bisschen wie Laura von Torra und Jörg von Torra, die zum 100. eingeladen haben.
Ja, auch noch hier in Bremen, ich weiß. Ich weiß,
sie wurde,
noch wo.
Sie wurde 30, er wurde 70. Egal. Genau. Viele unserer Zuhörer haben jetzt mittlerweile abgeschaltet. Die wenigen, die jetzt noch dran
sind. Definitiv. Sagen, jetzt gleich hört keiner mehr zu. Ja.
Danke fürs Zuhören. Jungs, das hat Spaß gemacht. Also,
aber Eddie, die zuhören, ne, die könnten jetzt so nach einer Stunde 14 Minuten, die könnten uns nochmal einen Sondertusch schicken. Oder eine Tonaufnahme oder erzählen, nacherzählen, was wir gerade besprochen haben.
Irgendein Herzchen. Also, einfach ein Herz schicken. Schickt uns ein Herz bei Instagram. Eddie Mielke, @EddieMielkeOfficial, @TimoScheider und @MatthiasKilling. Einfach ein Herz schicken. Das wäre schön. Dann wissen wir, dass es irgendeiner hier bis zum Schluss gehört hat. Aber was wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte noch sagen, Eddie, sag doch nochmal die Sendezeiten. Wann sind die Sendezeiten nochmal?
Also meine wichtigste Sendezeit ist die erste und die ist Donnerstag um 15.55 Uhr auf ran.de, freies Training aus Diria.
So, und Freitag und Samstag, jeweils im Fernsehen.
Jeweils die Hauptsendung Pro7, 17.30 Uhr.
So, und irgendwann nachmittags Pro7 Max Qualifying, okay?
Ja, und irgendwann morgens jeweils freies Training, freitags und samstags.
Ja. Ihr seid so informativ, das ist der Wahnsinn. Ich bin fast eingeschlafen jetzt hier auf meinem Bett, aber ich gehe jetzt einen Kaffee trinken.
Ja, geh du mal Kaffee trinken. Du hast ja irgendwie 16 Uhr oder so. Hier ist mittlerweile 23 genau, Uhr oder 22 Uhr 20.
20 nach 6, ja. 20 nach 4, genau.
20 nach 4, wir haben 20 nach 10. Ich schneide das jetzt, schickt mir euren ganzen Kram und dann geht das Ding heute Nacht noch online. In diesem Sinne.
Tipptopp. Alles klar, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für euch beide, dass ihr, ja, wieder mal Zeit hattet für uns alle.
Ja, nächste Woche erfahren wir alle, was Timo Scheider im Jahr 2022 macht.
Genau.
Chancen stehen und ziemlich gut, dass von, es sein, so und, sein wird.
Und wir werden und ihr werdet erfahren, was es in München zu essen gab und von mir, was es in Saudi-Arabien zu essen gab. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Euch allen eine gute Woche, eine tolle Motorsportwoche. Wir freuen uns aufs Wochenende. Run Racing ist endlich wieder da mit der Formel E live aus Saudi-Arabien. Donnerstag geht's schon los auf ran.de. Freitag und Samstag auf Pro7, jeweils 17.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid und wir werden alles für euch geben, dass ihr viel Freude habt. Vielen Dank jetzt. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen Stern oder 10 Sterne oder was auch immer und macht vor allem Screenshot und teilt den Menschen über Screenshot mit, indem ihr diesen Screenshot postet, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns auch in 2022. Danke dafür. In diesem Sinne, tschüss, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.